Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal habe ich einen Gast erwischt, der beide Welten, also Spiele- und Medienbranche, auf eine Weise zusammenbringt und vereint mit seiner Biografie. Und zwar spreche ich von Tobias Meyer. Tobias Meyer ist eine Person, die Anfang diesen Jahres, also im Januar, einen neuen Lebensabschnitt betreten hat. Und zwar ist er seit dem Januar diesen Jahres Redaktionsleiter der PC Games. Der neue Redaktionsleiter als Teil der, ich sag mal, strategischen Neuausrichtung, die dieses traditionsreiche Magazin angestrebt hat. Und damit fließen bei ihm eine ganze Menge von neuen Aufgaben zusammen, die er vorher als Videoredakteur, ein Job, den er vorher 2 Jahre dort gemacht hat, noch nicht kannte. Es geht jetzt vor allem um Meetings, um Planung, um die Zukunft, um Gedanken, die man sich machen muss, wie man zum Beispiel gegen die Konkurrenz da draußen bestehen kann. Und ich dachte mir, als ich das mitbekommen habe, ich warte mal noch kurz, ne, bis er sich zurechtfindet, bis er weiß, wo im Gebäude all die neuen Räume sind. Und dann schreibe ich ihm eine Nachricht und sage, hallo, hier bin ich, also Tom Schott. Ich würde gerne mit dir mal reden. Und zwar über diese ersten 3 Monate, jetzt nämlich im März soweit, die ersten 3 Monate im Amt und wie das so für dich war, wie es so ist, Redaktionsleiter der PC Games zu sein, mit welchen Fragen und Themen man sich herumschlagen muss und wohin es in Zukunft laut ihm mit seiner Unterstützung vielleicht mit diesem Magazin denn so gehen soll. Ich kannte Tobias Meyer bis zu dieser Aufnahme noch überhaupt nicht, also weder persönlich noch aus der Ferne. Und das ist ja immer mal wieder hier der Fall bei Okay Cool trifft, bei den Gästen, die ich hier so einlade. Und ich fand es ganz spannend, auch so im Nachhinein, als ich nochmal über dieses Gespräch nachgedacht habe, zu beobachten, wie innerhalb des Gesprächs so ein kleiner, ich nenne es mal, Stimmungswechsel stattgefunden hat. Und zwar zu Beginn, und das werdet ihr auch hören, deswegen sage ich es jetzt hier auch schon mal, weil ich das so faszinierend finde, der Nachbetrachtung, kam Tobias Meyer ans Mikrofon, ans Telefon wollte ich schon sagen, vor allem mit dieser Funktion im Hinterkopf, alles klar, ich bin der neue Redaktionsleiter, und antwortet noch auf so eine Weise, wo man denkt, okay, das ist so ein Interview, das man führen würde mit einer Person, die vielleicht noch nicht allzu offen über all die Sachen reden kann und will, die geplant sind und geplant werden. Und irgendwann aber, so in der Mitte des Gesprächs oder vielleicht auch davor, fand dann ein Stimmungswechsel statt, weil wir auch die Themen und die thematische Schiene gewechselt haben und lernten dann nochmal einen anderen Tobias kennen. Und das fand ich total spannend und ist auch etwas, wofür ich dieses Format hier so sehr mag. Das passiert ja immer mal wieder. Dieses Mal aber ist es mir so sehr aufgefallen, dass mich das noch bis nach dem Gespräch ein bisschen begleitet hat und auch zum Nachdenken gestimmt hat. Und das fand ich ganz faszinierend, so zu erleben. Und auch deswegen wünsche ich euch mit diesem Gespräch ganz viel Spaß. Es war ein total interessanter Einblick in die Welt der PC Games, in den neuen Aufgabenbereich, den Tobias Meyer jetzt hat. Und ich danke ihm wirklich sehr, dass er die Zeit sich genommen hat, mit mir zu sprechen, mir all diese Einblicke überhaupt zu ermöglichen, und habe ihm im Gespräch schon das gewünscht, was ich jetzt auch nochmal sagen werde, falls er da draußen zuhört, viel Kraft für alles, was da noch auf dich zukommt. Ich bin sehr gespannt. So, dann nehme ich noch ein Stück Wasser und möchte beginnen tatsächlich mit etwas, was hier ganz dolle auf meinem Zettel steht, in Riesenrot, möchte ich fast sagen. Und zwar, Moment mal, das war schon lustig, okay, pass auf, was jetzt ja nächstes schon noch passiert. Und zwar mit einer Gratulation möchte ich beginnen. Es ist zwar jetzt schon wieder, also ich möchte fast sagen 2 Monate her, aber trotzdem, Gratulation zur Beförderung zum Redaktionsleiter. Ist das nicht immer noch aufregend?
Dankeschön, ja, ist es tatsächlich. Vor allem, weil ich jedes Mal aufs Neue Menschen, die nicht in der Branche sind, erklären muss, was das eigentlich ist.
Oh, fantastisch, du baust die Brücken von ganz alleine. Erklär doch mal den Leuten, wie würdest du es den Leuten denn wirklich jetzt erklären, wenn du auf so einer Veranstaltung bist? Ne? Man kennt die Situation ja, man reicht so ein Visitenkärtchen rüber und sagt, ne, ich bin der Redaktionsleiter. Wenn die Leute sagen, okay, was machst du da eigentlich, was würdest du denn darauf antworten?
Ich würde vermutlich jedes Mal, oder was heißt vermutlich, ich tue jedes Mal, genau das, dass ich rumdruckse und versuche, aus dieser Situation zu entkommen.
Wirklich?
Nein, also meine Idee ist, oder meine Interpretation von Redaktionsleiter ist es, Strukturen zu schaffen. Das heißt, ich möchte unsere Games Group, ich möchte die PC Games in eine bestimmte Richtung bringen. Ich möchte ein Grundgerüst schaffen und zusammen mit unseren Redakteuren an diesem Grundgerüst arbeiten und schauen, wo kann man bestimmte Wege einschlagen, wo sind Potenziale bei unseren Redakteuren, dass ich quasi so einen Blick auf das Ganze habe und dann versuche, da Strukturen zu schaffen.
Jetzt bekommst du von mir eine Frage, die würden auch Präsidenten und Präsidentinnen an der Stelle zu hören bekommen. Und zwar, wie waren sie die ersten 3 Monate im Amt? Was für ein Zwischenfazit ziehst du bisher?
Das ist total unspektakulär, weil im Grunde war das alles ein so super fließender Übergang. Gut, ich musste mich daran gewöhnen, dass ich eben deutlich mehr Verantwortung habe, dass ich deutlich mehr E-Mails bekomme, dass ich deutlich mehr E-Mails schreiben muss, in zigtausend Meetings bin, auf einmal mit Menschen rede, mit denen ich vorher nie im Leben geredet hätte. Es ist eigentlich einfach bloß deutlich weniger Zeit für das, was ich vorher gemacht habe, also weniger Kreativzeit. Dafür aber, ja, I don't know. Im Grunde habe ich jetzt mehr Zeit dafür, mich um neue Aufgaben zu kümmern, um Aufgaben zu kümmern, wie ich eben gerade gesagt habe, mehr Struktur zu geben, so ein bisschen meinen Stempel jetzt mit aufzusetzen, als wie es vorher war, dass ich dann eben für mich als kleinen Redakteur gearbeitet habe.
Ja, gutes Stichwort. Du hast davor, habe ich mir hier aufgeschrieben in meinen Notizen, knapp 2 Jahre als Videoredakteur gearbeitet, eben dort bei der PC Games. Und was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, und diese Frage gebe ich jetzt quasi an dich weiter, wie kam das jetzt eigentlich? Also meine Vorstellung war, es gab irgendwann dieses Meeting, dann vor über 3 Monaten, in der hieß es, alles klar, wir wollen hier in eine neue Richtung aufbrechen, dazu brauchen wir unter anderem auch einen neuen Redaktionsleiter, wir möchten diese Stelle besetzen. Und in meiner Vorstellung stehst du auf in Zeitlupe, steigst auf den Tisch wie im Club der Toten Dichter und sagst, Leute, ich mach's. War es so oder wie war es wirklich?
ich mag das, wie du es krass erklärt hast. Ich glaube, das sollte ich aufnehmen und einfach so ein Mythos schaffen. Wollte gerade
sagen, noch hast du die Chance, das so stehen zu lassen.
im Grunde, ich muss da, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen mit dem, wie ich quasi überhaupt zur Computec, zur PC Games gekommen bin. Denn vorher war ich größtenteils einfach als, man sagt so schön, Influencer, Content Creator, wie auch immer, unterwegs. Und zwar auf der Plattform TikTok, wo ich mit ein paar 100.000 Followern eben meinen ganzen Gaming-Quatsch gemacht habe. Und über den Kanal kam ich eben auch mit der Chefredaktion ins Gespräch. Und so entstand dann eben auch der ganze Weg, dass ich zur PC Games gekommen bin, dass ich dann als Videoredakteur eingestiegen bin und da dann eben schon diesen ganzen Weg ein bisschen geebnet habe, dass wir eben dann auch die neuen Plattformen ein bisschen mit erobern, dass wir auf TikTok unterwegs sind, auf Instagram Reels, auf YouTube Shorts. Und das war wie so ein kleiner Testlauf. Im Grunde ist die Struktur, die wir jetzt schaffen wollen, die PC Games nicht als klassisches Magazin zu sehen, sondern das Ganze so aufzubauen, dass wir unseren Redakteuren eine Plattform geben, also PC Games sozusagen als Plattform, wie ich gerade gesagt habe. Und da war es dann relativ naheliegend, dass wir häufiger Gespräche geführt haben, Chefredaktion und ich, und dass wir dann zu einem Punkt kamen, wo wir gesagt haben, okay, ich bin der Richtige, um da eben diese Wege ein bisschen mit einzuleiten. Ich habe das Vertrauen der Redakteure und so kam dann eins zum anderen.
Ich frage mich immer noch so ein bisschen, was es in dir war, dass du auf diese Position Lust hattest, weil es ist ja doch auch, ich habe hier in Vorbereitung mir quasi mal die wichtigsten Meilensteine so deines beruflichen Werdegangs so rausgeschrieben, ne? Was mir so vor allem aufgefallen ist. Und das ist ja jetzt schon eine Position, wir werden zu diesen anderen Stationen noch kommen, die sticht ja schon deutlich heraus, finde ich, so in ihrem Titel, aber auch in ihrer Verantwortung. Kannst du das nochmal beschreiben, was es in dir ist, dass du tatsächlich dann gesagt hast, ich mache den Job, weil, wie du ja auch schon selber gesagt hast, das ist eine super Verantwortung, da gucken jetzt viele Leute zu dir, da steht ja auch ein gewisser Druck dahinter. Was ist es, dass du sagst, ja Leute, habe ich Bock drauf, mache ich?
Tatsächlich, der Gedanke, da habe ich Bock drauf.
Aber warum?
Es ist einfach der Punkt, man kann da ein bisschen was machen, man kann was beeinflussen und man hat gerade jetzt mit dieser Idee, diesen in Anführungszeichen Relaunch, wenn man das so sagen möchte, es ist ja kein richtiger Relaunch, aber zumindest eine doch auffällige neue Struktur, daran mitzuarbeiten, einfach so Step by Step das Ganze aufzubauen, Ergebnisse zu sehen und im Grunde auch einfach mal was anderes zu machen. Mhm. Weil dadurch habe ich viel mehr Chancen für mich, mich zu entfalten, weil vorher war es eben Schreiben, mich per Video austoben, pipapo. Jetzt ist es eben auch das mal rausgehen, mit Menschen in Kontakt treten. Ich bin da doch sehr, sehr gerne unterwegs und spreche mit Menschen und promote uns da auch ganz gerne. Was auch so ein bisschen für mich als Ziel gesetzt ist, viel rausgehen, viel mit unseren Partnern sprechen etc. Und das ist es, glaube ich, einfach ja diesen anderen Weg mal einzuschlagen, einfach etwas mit aufzubauen. So. Mhm.
Mit aufbauen ist ein gutes Stichwort, auch für nachher, weil du hast ja auch unter anderem, also du hast ja auch von vielen Erfahrungen in dem Bereich gesammelt, unter anderem eine eigene Videospielsendung vor vielen, vielen Jahren mitkonzipiert, deren Ausläufer quasi bis heute noch existiert. Auch das war super spannend, drüber zu stoßen. Bevor wir aber zu all diesen Dingen kommen, würde ich gerne nochmal zu dieser Sache des Jobs als Redaktionsleiter zu sprechen kommen. Und zwar, was ich auch noch gar nicht so weiß und was ich super neugierig wäre zu erfahren, wie, ich sag mal, aktiv verfolgst du denn überhaupt da draußen auch gerne vor diesem Job jetzt als Redaktionsleiter, wo das bestimmt auch jetzt einfach unter dem Deckel der Konkurrenzanalyse dazugehört, die anderen Outlets, die es so gibt. Also bist du so eine Person gewesen, oder ich kann auch einfach mal von mir sprechen, ich bin freiberuflich, das heißt, ich bewege mich so ziemlich außerhalb dieser zum Beispiel ganz großen Kolosse wie GameStar, ne, GamePro, PC Games und so weiter und so fort. Verfolge das aber mit einem ganz großen Interesse, was die so machen, welche Formate man sich überlegt, welche strategischen Wege man vielleicht mit der eigenen Konzipierung geht. Ich finde das total spannend. Es gibt aber auch Leute, die gucken da einfach weg, weil sie das einfach nicht interessiert. Es gibt ja auch genug Gründe dafür und sagen, du, ich mach hier einfach, was ich für richtig halte. Wo ordnest du dich da selber ein? Also bist du jemand, der diese Branche, die schreibende Branche oder die berichtende Branche auch hier im deutschsprachigen Raum super aktiv verfolgt? Oder ist das was, wo du sagst, ich komme eh aus einer jetzt zuletzt etwas anderen Ecke, ne? TikTok und Co., das ist nichts, was ich hier ständig auf meinem Schreibtisch liegen habe.
Ich beobachte definitiv. Ich bin auch ungefähr von 24 Stunden, die man am Tag hat, so circa 26 Stunden im Internet und schaue halt wirklich sehr, sehr viel rum, was machen andere. Aber nicht nur innerhalb der Branche, als ich schaue auch, was macht was weiß ich, was passiert in der Musikbranche, was passiert in Outlets wie Spiegel, Stern etc. Weil man kann auch mal branchenübergreifend schauen und daraus lernen. Ich habe zum Glück noch einen Freundeskreis, der mir sehr, sehr viel Kram einfach zuschickt. Also alles, was dann zum Beispiel auf Social Media passiert, kriege ich von Freunden zugeschickt. Alles, was branchenintern passiert, das sehe ich halt. Da schaue ich dann auch fleißig drauf. Und wie gesagt, eben auch einfach in der Freizeit, auch in Anführungszeichen als Hobby, wenn ich Nachrichten lese etc., man kriegt ja überall irgendwo so ein bisschen Inspiration. Man kann schauen, was machen andere, wie gehen andere, welche Wege. Das ist aber schon seit Jahren so. Also ich schaue immer ganz gerne, was machen andere und wie können wir sowas besser machen.
Welchen Stellenwert nimmt denn da bei dieser Beschäftigung in den letzten Jahren überhaupt so die PC Games ein? Also du hast ja schon erzählt, du warst vor allem jetzt dann zuletzt als Content Creator aktiv, unter anderem. Dort kam dann der Kontakt zustande, dass die Leute auf dich zukamen und gesagt haben, hier, ne, Videoredakteur, wie wär's? War die PC Games zu dem Zeitpunkt schon ein Magazin, das quasi in jedem Quadratmeter deiner Wohnung ausgedruckt lag? Oder sagtest du, okay, muss ich mir nochmal angucken, was ist das eigentlich für ein Laden? Wie sieht diese Beziehung aus?
Also quasi, du meinst, wie ich vorher PC Games gesehen habe oder wie meine persönliche Beziehung war? Oder was
ob du die genau überhaupt gelesen hast, ob die überhaupt quasi in deinem Leben stattgefunden hat oder ob du genau wusstest, alles klar, die kommen von dem Laden, ich weiß, worum es geht.
Für mich war tatsächlich vorher natürlich PC Action eher ein Begriff und die N-Zone auch. PC Games existierte aber natürlich in meiner Zeit vorher, weil wenn ich Recherchen betrieben habe oder wenn ich irgendwo im Internet irgendwas lesen wollte, war ich halt immer bei den klassischen Anlaufstellen und da war PC Games eben ganz weit oben dabei.
Ja. Was ist es, was du an der PC Games so toll fandest? Weil das ist ja auch etwas, ne, da draußen, es gibt viele Leute, die vor allem vielleicht noch ältere Menschen als wir beide, die sagen, es gab eine Zeit, in der hat man sich entschieden, wie so ein Schulhofkampf für eine der großen Zeitschriften oder auch der Vorgängerzeitschrift hier von der PC Games und hat gesagt, okay, das ist meine, alle anderen sind doof. Kennst du das? Also warum ausgerechnet die PC Games?
Ich möchte kurz betonen, dass die folgende Aussage kommt von mir, Tobias Meyer, und steht nicht im Zusammenhang mit PC Games.
Bitte, ja.
Ich fand die anderen, ich finde manche Redakteure bei anderen Outlets einfach unsympathisch. Tut mir leid.
Ja, ist ja auch ein Grund, ne? Vor allem, wenn das alles so persönlichkeitsgetriebene Berichterstattung ist, das kann man ja sehr gut nachvollziehen. Ja. Vielleicht, wenn wir bei persönlichkeitsgetrieben sind, können wir von hier aus mal auf TikTok zu sprechen kommen. Und das wäre nämlich wirklich hochinteressant. Ich habe nochmal nachgesehen und bitte Blutgrätsche, wenn ich was Falsches sage. Seit Mai 2020 bist du als Content Creator, ne, auf TikTok tätig mit deinem eigenen Account, bis heute auch, produzierst weiterhin Videos und hast da mittlerweile, ich habe vor der Aufnahme nochmal geguckt, knapp eine 250.000 Followerinnen und Follower. Und auch immer mal wieder Videos, die von 10.000 bis 100.000 Leute erreichen und auch drüber hinaus. Erstmal meine ganz grundlegende Frage, weil ich das auch faszinierend finde. Was bedeutet dir dieser Account eigentlich? Der begleitet dich ja jetzt schon seit, oh Gott, seit 5 Jahren jetzt ja mittlerweile schon. Was bedeutet der dir?
Im Grunde ist das sehr schwer zu sagen. Es ist so ein bisschen, mein Kanal, um meine Gedanken nochmal an meine Community zu richten. Im Ursprung, wie gesagt, 2020, irgendwann im Dreh habe ich angefangen zur Pandemiezeit, weil, naja, man hat halt Zeit. Und da war mein Content noch ziemlich beschränkt auf sehr, sehr schnelle, sehr, sehr kurze News, um nicht zu sagen 8 bis 9 Sekunden pro Video. Mittlerweile habe ich das Ganze ein bisschen gedreht. Mittlerweile geht es da eher in Richtung Kolumnen, Mini-Kolumnen, Meinungen, sehr viel Austausch. Und das ist der Punkt, woran ich jetzt gerade mit dem Account bin, mit dem Kanal bin. Das ist für mich ein super Kanal, um mit der Community in Austausch zu kommen, da so ein bisschen Meinungen nochmal von anderer Seite einzuholen, dass ich mich da ein bisschen entfalten kann. Natürlich kann ich das auch bei der PC Games machen, aber für mich ist das dann eben nochmal so ein Ticken nochmal persönlicher. Das ist mein Account, da tobe ich mich jetzt aus und da mache ich meinen Firlefanz.
Ich musste, oh, Firlefanz ist ein schönes Stichwort für folgenden Gedanken, den ich hatte. Ich musste beim Betrachten der TikToks und beim Gucken, was du da so produzierst und veröffentlichst, an eine persönliche Anekdote von mir denken. Und ich erlaube mir kurz, die zu erzählen, weil das führt dann zu meiner Frage. Und zwar vor ganz, ganz vielen Jahren, das ist wirklich schon arschlange her, da hatte ich einen YouTube-Kanal, der mein kreativer Spielplatz war, in dem ich ganz viel Quatsch gemacht habe. Vor allem roter Faden dieses YouTube-Kanals waren Kochvideos zu einem Zeitpunkt meines Lebens, an dem ich nicht kochen konnte. Ich habe dann mich vor Paint gesetzt und habe in Paint Rezepte erfunden, quasi vor laufender Kamera und habe, also improvisiert im Grunde, habe dann diese Rezepte quasi in dem Video benutzt und umgesetzt und geguckt, was daraus entstand. Da passierten dann so Dinge wie zum Beispiel ein Käseturm. Das bedeutet, du hast einen kompletten Laib Toast, hüllst den aus und füllst den mit Käse. Völliger Quatsch. Also mir wird schon schlecht, wenn ich nur dran denke. Es gab das sogenannte Alesia Toast. Das ein paar Hardcore-Hörerinnen und Hörer werden es noch kennen. Das ist eine Anordnung von 4 Toastscheiben in der Pfanne und die umgeben in der Mitte einen Haufen von Zwiebeln. Ne? Alesia deswegen, Belagerung Alesias durch Gaius Julius Caesar. Völliger Quatsch, schmeckt nicht, sieht komisch aus, aber hat einen coolen Namen. Und jetzt kommt so langsam der Punkt, auf den ich hinaus will. Also man kann es ja gar nicht glauben, je erfolgreicher diese Videos wurden, desto seltsamer fühlte ich mich damit, weil diese Videos in einem scharfen Kontrast standen damals schon zu der journalistischen Arbeit, die ich gemacht habe. Dass ich zum Beispiel auf der einen Seite lachend das Alesia-Toast in die Pfanne werfe und quasi einen Tag später eine Kolumne über Inhaltswarnung in Videospielen schreibe. Und ich dann nach und nach für mich gemerkt habe, für mich persönlich, es fällt mir schwer, diese Kontraste in mir zu vereinen. Also für mich persönlich war es schwer zu sagen, es gibt diese beiden Seiten von mir, die auch so öffentlichkeitswirksam quasi gezeigt werden, dass beides nebeneinander funktioniert. Das war für mich irgendwie nicht vorstellbar. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich entscheiden. Vielleicht zuletzt auch, weil ich das Gefühl hatte, man nimmt mich nicht ernst, wenn man eben weiß, das ist der Typ, der auch Alesia Toast macht. Keine Ahnung. Das ist lange her. Jetzt frage ich mich, kannst du diese Gedanken im Hinblick auf deinen TikTok-Account nachvollziehen? Jetzt gar nicht im Sinne von ernst nehmen oder nicht ernst nehmen, sondern die Art von Inhalt, die du ja da machst, ist ja auch durch die Plattform naturgemäß sehr viel flacher, als das, was du jetzt zum Beispiel in einer neuen Position so umsetzen kannst. Spürst du da einen Konflikt in dir und denkst dir, wie löse ich das auf? Oder ist das für dich so getrennt, dass dieser Konflikt gar nicht erst in Frage kommt?
Das ist eine sehr schöne Frage.
Ich gebe alles hier. Also.
Tatsächlich ist es so, mit meinem Weg, mit meinem Gang zur PC Games habe ich sehr, sehr viel hinterfragt, was ich da auf meinem Account eigentlich treibe. Was aber sehr positiv war, weil dadurch, dass ich dann eben für zwei Kanäle produziert habe, habe ich mir viel mehr Gedanken machen können, wo möchte ich eigentlich hingehen, wer bin ich eigentlich, was möchte ich für Content produzieren. Und ich würde sagen, so weit geht der Content dadurch mittlerweile nicht mehr auseinander. Wenn ich für unsere Website etwas schreibe oder für unsere Magazine schreibe, dann ist es tendenziell kolumnenartiger aufgebaut. Und das ist eben etwas, was ich jetzt auf meinem Account auch versuche umzusetzen und was ich möglichst auch auf unseren Social-Media-Kanälen versuche umzusetzen. Das bedeutet, im Grunde bin ich genau die gleiche Person mit ähnlichem Inhalt, bloß eben auf meine entsprechenden Zielgruppen ein bisschen angepasst, das Wording vielleicht ein bisschen angepasst, das Design ein bisschen angepasst. Im Grunde ist es aber einfach, ist es in beiden Fällen bin ich es. So. Mhm, und ich verstehe mich da nicht groß. Ich sage und schreibe, was ich denke, und da passiert dann nicht mehr allzu viel. Es ist dann wirklich bloß noch Feintuning für die jeweilige Plattform.
Diese Plattform TikTok, weiß ich aus eigener Erfahrung, sehr schlechten Erfolg habe ich mit meinen Videos, aber auch egal, das ist ja wirklich völliger Quatsch, was ich da anstelle. Die Plattform hat ja auch ganz eigene Regeln, wie Dinge funktionieren, warum Dinge vielleicht erfolgreich sind. Man guckt da immer so ein bisschen in so eine Blackbox hinein, man weiß nicht so richtig, so ich zumindest, okay, was ist jetzt hier wirklich erfolgreich, wie funktioniert das alles? Aber es gibt ja durchaus so ein paar rote Fäden, wie zum Beispiel, wenn irgendwie einer der Sounds gerade viral ist, weiß ich nicht, eine lachende Katze. Und dann sagt man, alles klar, ich benutze den Sound auch in meinem Video, weil das die Chance darauf erhöht, dass das viele Leute sehen, die auch gerade diesen Sound irgendwie cool finden. Ist das zum Beispiel, also solche Regeln, die diese Plattform hat, ist das etwas, wo du das Gefühl hast, das beeinflusst oder vielleicht auch inspiriert deine Arbeit als Redaktionsleiter? Oder hast du das Gefühl, es geht in die andere Richtung, weil irgendeine Osmose findet ja bestimmt statt, dass das, was du jetzt als Redaktionsleiter lernst und machst, deine Arbeit bei TikTok beeinflusst?
Größtenteils sehe ich, was bei TikTok passiert,
ja,
und hasse es. Also ich habe früher mal gelernt, das hat ein Dozent zu mir gesagt, als Produzent musst du der größte Konsument sein. Ich bin genau das Gegenteil, ich hasse diese Plattform. Ich hasse auch Instagram Reels und YouTube Shorts als Konsument. Mhm. Weil es ist mir oftmals einfach zu flippig, zu abgedreht, diese ganzen Trend-Sounds, sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Und auf der anderen Seite ist das aber der Punkt, wo ich dann ansetze und sage, ich möchte genau das Gegenteil machen. Ich möchte genau dazwischen grätschen, genau diesen Kontrast abbilden und der ganzen Plattform ein bisschen Mehrwert geben. Das war auch der Gedanke A mit meinem Account und das ist B jetzt der Gedanke mit dem PC Games Account auch, zumindest auf Social, dass wir da irgendwie etwas Neues schaffen, was nicht zu weit weg ist, damit die Leute trotzdem noch da sind, aber eben, ja, bisschen mehr Qualität auf die Plattform bringen.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ist es da nicht super frustrierend, dass dann manchmal jetzt gerade auch, wenn du sagst, ne, du möchtest da auch eine neue Richtung angeben und nicht da überall bei dem ganzen Kram da mitmachen, ist es da nicht gerade frustrierend, dass dann manchmal ausgerechnet die Videos jetzt auf TikTok so erfolgreich sind, von denen du jetzt vielleicht sagen würdest, okay, weiß ich nicht. Also ich habe geguckt, es war auch recht easy, weil du hast die so oben festfixiert, die beiden erfolgreichsten Videos. Die sind mittlerweile, ich glaube, 2 Jahre alt. Die erfolgreichsten Videos drehten sich zum einen darum, dass du dich fragst, warum Leute Pornos auf Konsolen schauen und wer diese eine Person ist, die den 3DS dafür benutzt. Und das andere, das zweiterfolgreichste Video, ist das, in dem du dich fragst, warum Leute Anno 1800 auf der Konsole spielen, wenn man es am PC tun könnte, wo man dann immer eine Hand frei hat. Und es findet da sogar ein kleiner Masturbationsjoke rein in dieses Video. Und das sind die erfolgreichsten Videos. Und jetzt, wenn ich das mir so anhöre von dir, denke ich mir, okay, wie sehr muss man sich ärgern, dass ausgerechnet diese Videos so super erfolgreich waren?
Ja, ich muss dazu sagen, ich könnte eigentlich längst mal diese 3 Videos updaten und dann mal ein paar andere Videos reinschmeißen.
Aber fast 1 Million Views, ey, das ist abgefahren.
Ja, ich meine, für mich, gerade das Anno-Video ist tatsächlich ein Video, auf das ich immer wieder stoße, weil immer wieder neue Kommentare reinkommen. Mm. Tatsächlich aber gar nicht mal so wegen der ursprünglichen Trigger-Points. Die ursprünglichen Trigger-Points waren dann eben, was weiß ich, ich habe eine Hand frei und ist lustig. sondern mittlerweile ist der Trigger-Point, ich sag was gegen Anno und das regt Leute auf.
Oh, wow, okay.
Ja, aber im Grunde ist das so ein Prototyp dafür gewesen, was ich dann angefangen habe einzuschlagen, eben Triggerpunkte setzen, aber die Triggerpunkte gescheit setzen. Das bedeutet, ich ich möchte eher zur Diskussion anregen. Das bedeutet, ein Call to Action am Anfang, der vielleicht ein bisschen schnippig ist, aber trotzdem zum Thema beiträgt. Das heißt, Leute kommentieren, aber nicht, weil sie genervt sind oder sich darüber aufregen, sondern weil sie schon sich selbst mit ihrer Meinung nochmal platzieren möchten. Mhm. Das ist zumindest das größte Learning, was ich aus diesem Video dann irgendwann gezogen habe, weil scheinbar habe ich Anno-Fans damit tatsächlich ziemlich genervt.
Gibt es denn auch schon diese Triggerpunkte, die du setzen konntest während deiner Arbeit jetzt als Redaktionsleiter, also in den letzten 3 Monaten? Ist da schon was dabei? Da wäre ich super neugierig, mal zu hören, was du in der Hinsicht meinen könntest.
Was meinst du?
Dass du als Redaktionsleiter auch schon quasi diese Triggerpunkte mal setzen konntest. Also, ne, ich weiß nicht, einen Artikel geschrieben, Video veröffentlicht, wo du sagst, okay, der beginnt absichtlich mit irgendeinem Punkt, wo Leute sagen, Moment mal, das gucke ich mir an und führt dann aber ganz woanders hin. Gab es sowas schon? Konntest du sowas schon umsetzen?
Boah. Ich glaube nicht.
Weißt du, woran das liegt?
Da muss ich gerade einen Moment mal nachdenken.
Du, bitte, lass dir alle Zeit.
Ha. Weil tatsächlich bin ich gar nicht mal so der Kernschreiber-Mensch. Ich muss auch sagen, dass ich in den letzten Monaten kaum geschrieben habe, weil ich einfach kaum dazu kam.
Ich lasse hier noch Freiraum, weil ich nicht weiß, ob du noch überlegst oder wartest, dass ich wieder was sage.
Nee, ich überlege tatsächlich gerade noch. Ja, bitte, dann
nimm dir alle Zeit.
Ich sag mal so, wenn ich Artikel schreibe, dann versuche ich gerne Sachen aus, aber ich glaube, da sind Skripte für Videos, Skripte für Social Media und Artikel einfach zu weit auseinander.
Ja, ja.
Ja.
Gut, verstehe ich. Wir können das gerne als Anlass nutzen, in einen ganz anderen Punkt deiner Biografie zu springen, und zwar die Sache mit der Kamera und Videoskript. Und zwar, und da bin ich ja aus allen Füßen gefallen, 2 an der Zahl, du hast eine Videospielsendung, und ich sag das jetzt mal so, weil ich nicht sicher bin, ob es korrekt ist, wenn ich es anders sage, auf jeden Fall miterfunden. Ich weiß nicht, ob du sie in Gänze selbst erfunden hast, aber miterfunden ist auf jeden Fall richtig. Und zwar spreche ich von der Videospielsendung Play.exe. Wir sind hier so im Jahr 2016, 2017 herum. Da machst du gerade freiwilliges soziales Jahr beim offenen Kanal Magdeburg. Und da entstand diese Sendung. Jetzt muss ich direkt fragen, ist das jetzt miterfunden oder erfunden?
Erfunden, das ist alles auf meinem Mist gewachsen.
Wo kam das denn her? Also kannst du uns da mal zurückführen? Was ging da in deinem Kopf vor, dass du gesagt hast, alles klar, ich denke mir jetzt eine Videospielsendung aus, und wie kam es, dass du dann das gepitcht hast und das dann auch umgesetzt wurde? Weil das ist ja auch super, also nicht nur ein langlebiges Projekt dann, sondern auch eines, das auch wirklich professionell mit Set und allem gemacht wurde. Also wie kam das?
Auch da jetzt wieder ganz, ganz weit, ich muss da ganz weit ausholen. Ich habe neben der Schulzeit angefangen, im offenen Kanal zu arbeiten. Um zu kurz zu erklären, falls jemand nicht weiß, was offene Kanäle sind. Das sind Bürgerrundfunksender, das bedeutet, die gibt's in ganz, ganz vielen Städten. Da kann man hingehen als ganz normaler Bürger, sich Technik ausleihen, Unterstützung einholen und dann eigenes Programm senden. Punkt. So kurz zusammengefasst. Und da gab es eine Musiksendung, Pop 10 hieß die, wurde damals moderiert von Maurice Geider, der dann auch später seinen Weg zu Joyce, ProSieben und Co. gefunden hat. Und ja, dann bin ich da ein bisschen mit rumgehampelt als Redakteur, als irgendwann auch Moderator. Und wir hatten einen kleinen Bereich, der hieß Pop 10 Games. Und da, das war wie gefundenes Fressen für mich. Da konnte ich dann so ein bisschen meine Gaming-News erklären in einer Musiksendung. Ganz im Stile von MTV und Viva, so ein bisschen nischig dazwischen noch irgendwie gegrätscht. Und nach der Schule habe ich mir gesagt, okay, ich möchte einen Dienst leisten. Am ehesten kam dann für mich halt das FSJ entgegen. Und da meinte dann direkt die Geschäftsführerin vom offenen Kanal Magdeburg, ja, mach doch das Jahr bei uns. Und die Idee vom FSJ beim offenen Kanal war es, dass man ein Projekt hat, an dem man arbeitet. Und für mich war es dann relativ logisch, dass ich gesagt habe, okay, zack, ich möchte eine Videospielsendung machen. Wie das Ganze aussehen sollte, hatte ich noch gar keine Ahnung. Ich wusste, wir haben ein Studio, ich wusste, wir haben unsere Kameras, und ich wusste, ich bin etwas frech unterwegs und schreibe gerne E-Mails raus an irgendwelche Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, und hoffe, dass die antworten. Hab dann zum Beispiel auch an Bethesda geschrieben, die uns ein bisschen Kram geschickt haben. Ich habe dann an, ich glaube, Nintendo hat uns auch ein bisschen Kram geschickt. Dann haben wir ein Sofa vom Nachbarn bekommen. Das haben wir dann irgendwie in das Studio reingeschleppt. Und dann haben wir uns irgendwie irgendwas aufgebaut. Wir haben auch noch Gelder bekommen von Telefonica, die damals so Projektförderung gemacht haben. Es war nicht viel Geld, aber es hat gereicht von der Elgato und so ein bisschen Kleinkram. Und dann haben wir uns irgendwie da so ein Studio hingebastelt und dann einfach gemacht. Also wirklich ohne viel Nachdenken einfach gemacht, so wie wir uns eine Videospielsendung vorstellen.
Nur kurz, dass ich mir richtig vorstelle, die Sachen da hier Bethesda und Co., das war quasi so Krams, so dass man dann ins Studio reinstellen kann, ne? So Figürchen oder was, meinst du sowas?
Genau.
Genau. Und wie man sich sowas vorstellt eben, sagst du, wie hast du es dir denn vorgestellt? Also gab's da muss es ja eine Inspiration im Kopf gegeben haben. Ich meine, das Naheliegende, obwohl das ist zu der Zeit eigentlich schon, ich dachte natürlich gerade an Game One und an die ganze Geschichte, aber das ist da ja schon ewig her. Also gab es da ein konkretes Vorbild in deinem Kopf?
Also Game One hatte Einflüsse, aber ganz oft Einflüsse, wo wir gesagt haben, nee, sowas machen wir nicht.
Mhm. Zum Beispiel?
Also wir haben uns ja auch eine kleine Redaktion zusammengestellt.
Ja.
Also wir haben Studis dazu bekommen von der Otto von Guericke Universität, die das Ganze nebenbei gemacht haben oder studienbegleitend gemacht haben. Wir hatten Freiwillige, die einfach Bock drauf hatten. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und jeder hat dann irgendwas mal in den Raum geschmissen. Wir hatten auch keine großen Meetings oder ähnliches. Wir haben irgendwann mal angefangen, Redaktionsmeetings zu halten, aber wir hatten keine richtigen strukturellen Meetings. Das bedeutet, am Ende war dieser Gedanke, okay, wir möchten Reviews machen in einem ganz klassischen Stil. Wir haben Spiel X gespielt, so ist es, das Pro, Contra, Pipapo. Dann haben wir uns überlegt, wir möchten Sachen im Studio machen. Das bedeutet, da haben wir uns irgendwas Witziges überlegt. Jede Sendung sollte irgendwie ein Spielchen dabei sein, Redakteure gegeneinander, irgendwas, was man halt zockt. Da haben wir uns tatsächlich an Giga orientiert von damals.
Ja.
Da war für mich die Sendung Assman Inspiration von Daniel Assmann damals.
Was ist das?
Der Daniel, der hatte, arbeitete heute beim WDR, der hatte damals einfach so eine kleine, weirde Studioshow, wie er allein in so einem Studio sitzt, dann die ersten 10 Minuten witzige Clips aus dem Internet zeigt, dann 10 Minuten irgendwas spielt und dann 10 Minuten am Ende nochmal einen Gast hat oder sowas. Da habe ich mich so ein bisschen inspirieren lassen, so ein Review-Format auch zu haben oder so eine kleine Anspiel-Session zu haben, wo man kurz in ein Spiel reinschaut, wenig Zeit hat, aber möglichst viel irgendwie aus diesem kurzen Zeitraum rausholen möchte.
Mhm.
Und ja, also ja, am Ende war es dann vielleicht Giga und Game One, was da irgendwie so eine Kombi gebracht hat. Weil das war auch ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir möchten Videospiele wieder ins Fernsehen kriegen, auch wenn es die offenen Kanäle sind. Aber eben so, wie wir es gesehen haben, wie wir es mochten. Und dann hat sich das irgendwie entwickelt. Das Coole war ja dann auch, dass das nicht nur im offenen Kanal Magdeburg gesendet wurde, sondern in den offenen Kanälen deutschlandweit. Das heißt, wir hatten dann auch eine deutlich größere Reichweite.
Wie lange hast du das mitbegleitet, diese Sendung?
Boah, ich glaube, also 2 Jahre definitiv,
ja,
eng.
Krass.
Und dann so, wurde es so langsam, ja, ausgefadet. Dann ging es noch so 1-2 Jahre so ein bisschen mit Unterstützung. Das hat dann Jasper Ihlenfeld übernommen, der jetzt bei Game 2 arbeitet. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung mehr, was mit dem Projekt gerade los ist, ob das noch existiert. Ab und zu kriege ich mal eine Nachricht, aber dann war es das auch.
Ich habe auch mal geguckt, deswegen frage ich auch, weil ich das dann nicht mehr so einfach auseinanderfasern konnte. Also PlayExe gibt es nach wie vor, scheint jetzt auch so eine Art, ja, Blog-Redaktion zu sein. Da gibt es ein eigenes Team, die schreiben auch Beiträge, das läuft auch alles noch unter diesem offenen Kanal Magdeburg. Aber der Fokus scheint sich von Video zu dem wahrscheinlich leichter auch zu produzierenden Text allein technisch bewegt zu haben. Finde ich ganz spannend. Wenn ich fragen darf, warum ist das denn ausgefadet? Also der einfachste Grund wäre, wenn biografisch quasi irgendwann deine Zeit vom FSJ woanders hinführt und du einfach nicht mehr dort warst. Aber was war denn der Grund? Weil das klingt ja super ambitioniert und cool, was ihr da so gemacht habt. Und ich habe mir ja, wie gesagt, auch Sachen angesehen. Das sah ja abgefahren aus für so ein, also FSJ-Projekt einfach.
Dankeschön.
Ja, gern.
Ich glaube, mein Studium war es. Also ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, das war tatsächlich mein Studium und dass ich dann eben andere Wege gegangen bin, dass ich mich dann auf anderer Ebene selbstständig gemacht habe. Und dann ist das Ganze einfach irgendwie im Sande verlaufen.
Das ist gut, dass du das Wort sagst, Wege. Eine der Wege hätte führen können, zumindest wenn ich mir die Spuren im Internet so angucke, wenn es nach dir gegangen wäre damals, zu Viva. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich habe was entdeckt. Es ist faszinierend. Wirklich ganz großartig. Und das meine ich ganz ernst. Und zwar bin ich gestoßen auf ein Video von dir, ein YouTube-Video von 2017. Und zwar dein Bewerbungsvideo für die Viva Top 100, glaube ich, war das.
Genau.
In der du dich quasi als Moderator vorstellst für diese Sendung. Und dieses Video fand ich so beeindruckend, weil das war, also man merkt dann einfach, du beherrschst da dann schon dieses Handwerk, du stehst da als Moderator, ne, und moderierst dir irgendwas weg und dann kommt aber die Ebene rein, wo du nochmal als Offsprecher auch nochmal quasi mitsprichst und dann diesen Erzählfaden mit aufgreifst und das war super cool gemacht und ich fand's ulkig, weil das sind so Spuren im Internet, die vergisst man auch einfach, dass sie da sind, aber das ist noch da. Was sind deine ersten Reaktionen, wenn du daran denkst? Ist das sowas, wo du denkst heute so, boah, was ging denn da in mir los, dass ich zu Viva wollte, oder denkst du nach wie vor, das wäre cool gewesen? Wie stehst du dazu?
Ich stehe da voll hinter. Also wenn das passiert wäre, dann wäre es passiert und dann wäre es geil gewesen. Ich weiß gar nicht, existiert Viva überhaupt noch, blöd gesagt?
Gute Frage, das darauf bin ich nicht vorbereitet.
Ich kann mich auch daran erinnern, wie mir Kollegen gesagt haben, oder zumindest Kollegen aus dem offenen Kanal gesagt haben, ja, wir wissen, was bei Viva im Hintergrund passiert und dass das nicht lange gut gehen wird. Mein Gedanke war aber, naja, dann geht's halt für ein paar Monate gut und dann gucken wir einfach mal weiter. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, du hast scheinbar meine Vita bei LinkedIn oder so gesehen. Ich versuche gerne Sachen aus und probiere einfach mal ein bisschen rum. Und wenn sich was ergibt, ergibt sich was. Ich mache mir da nicht zu viele Gedanken, weil das stört auch einfach einen kreativen Kopf, sich so viel Gedanken zu machen. Und dann habe ich das einfach mal versucht.
War das schon immer so, dass du einfach mal so, ich sag mal, der Nase nach langgelaufen bist?
Boah. Ich glaube schon. Also ich habe irgendwann neben der Schule mal angefangen, so Schauspielkurse zu machen.
Ach Quatsch.
Und ich glaube, das war da tatsächlich ein ziemlicher Auslöser für genau das. Einfach Sachen ausprobieren, Sachen machen. Und im Nachhinein kann man immer sagen, lief gut oder lief nicht gut, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen. Und das hat sich dann auch irgendwie durchgezogen, weil dann habe ich mal da reingeschaut und da mal was ausprobiert und gerade als ich mich irgendwann selbstständig gemacht habe, hier mal einen Auftrag hingeschmissen und was ausprobiert oder da mal irgendwo rumgetänzelt. Ja, Versuch macht klug, sage ich immer.
Da muss ich nochmal nachfragen, die Sache mit dem Schauspielen ist ja hochinteressant. Was war es, wenn du dich noch erinnern kannst, damals natürlich jetzt richtig lange her, aber dass du gesagt hast, du willst das mal ausprobieren, weil es ist ja ein ganz schöner Schritt, das ist ja nichts, was man, ne, was jeder mal macht, sondern das, da muss ja ein Wunsch dahinter stecken. Was war es, dass du gesagt hast, dich würde das reizen?
Im Grunde eine sehr langweilige Geschichte.
Ja.
Wir saßen beim Frühstückstisch, meine Eltern und ich.
Wie alt bist du da gerade in der Szene?
Boah, 13 vielleicht.
Okay, ja.
Es war ein verregneter Herbsttag.
Darauf habe ich gehofft, ja.
Nee, also wirklich ganz basic. Meine Mutter schlug die Zeitung auf und dann stand da ein Artikel drin. Oh, eine Schauspielschule macht in Magdeburg auf. Hast du Bock? Das ist doch was für dich. Und ja, dann gab es halt so ein, zwei Termine, wo man da mal reinschnuppern konnte. Ich habe mir das Ganze angeschaut und was mir gefallen hat, ist, dass es die Auslegung auf Film und Fernsehen hatte und nicht auf Theaterschauspiel. Weil Theaterschauspiel ist so eine Sache, die kann ich mir im Leben nicht vorstellen. Nicht wegen des Publikums, sondern einfach, weil das ist so ein bisschen wie mit E-Sports. Ich bin ein sehr guter Zuschauer, ich bin aber ein sehr schlechter Mensch, wenn es darum geht, selbst zu performen. Da sehe ich mich halt auch bis heute vor Kameras deutlich eher, weil so eine Kamera ist immer nett. So eine Kamera ist an, dann ist man selbst auch an und dann ist die Kamera aus und dann ist man aus. So.
Das finde ich sehr faszinierend, weil das ist tatsächlich etwas, was ich mir hier aufgeschrieben habe als Frage, weil mir das aufgefallen ist. Die Sache mit der Kamera, weil das zieht sich ja wirklich wie ein roter Faden durch, ne? Die Sache bei PlayExe, der TikTok-Kanal, deine Arbeit als Videoredakteur, dann jetzt kommt noch das mit dem Schauspiel dazu, auch vor einer Kamera zu stehen. Kannst du das nochmal auch für mich erklären, nochmal näher, was du daran so faszinierend findest? Weil, also ich stehe auch immer mal wieder vor Kameras, wenn ich beim, jetzt darf ich die Buchstaben nicht verwechseln, beim WDR, ich verwechsel gerne mal WDR und SWR, viele Buchstaben, Unterschied sind da nicht, beim WDR vor der Kamera und jedes Mal merke ich, mir ist es viel lieber, vor Menschen zu stehen, als vor diesem Gerät. Diese Linse, in die du da reinguckst, finde ich immer sehr unangenehm, weil das so technisch und mechanisch ist und das gibt dir nichts zurück. Das ist einfach nur wie so ein Auge, das niemals blinzelt. Und das finde ich immer befremdlich. Aber du gehörst jetzt zu den Menschen, die es ja auch viele gibt, die sagen, mega geil, wo ist die Kamera? Und kannst du auch mir das nochmal erklären, warum du das so toll findest?
Ich glaube, der Vorteil an einer Kamera ist, ich habe es eben schon mal ganz kurz gesagt, man muss bloß für einen kurzen Moment funktionieren und dann kann man danach gleich wieder abdriften. Ich mag aber auch grundsätzlich so Kameraspielereien, gerade wenn ich an Zeiten zurückdenke, wo wir auf Musikfestivals waren und ich mit meinem Kameramann und meinem Tonmann rumgelaufen bin und wir dann die ganze Zeit ein bisschen Quatsch gemacht haben, weil wenn ich ins Mikrofon rede, mein Tonmann hört alles, dann kann ich den so ein bisschen unterhalten und der Kameramann versteht gar nichts. So ein bisschen diese kleinen Spielereien, die machen es, glaube ich, für mich. Oder eben auch auf einer Messe rumzulaufen, sei es jetzt zum Beispiel eine Gamescom, und Leuten, anderen Menschen eine Kamera ins Gesicht zu halten und dann bei diesen Menschen so ein bisschen die Energie rauszukitzeln, so Frage-Antwort-Spiel zu machen. Das habe ich jetzt bei der Gamescom Line wieder gemerkt. Man kann natürlich in solchen Interviewsituationen ziemlich basic sein und bloß Fragen stellen oder man macht ein bisschen mehr Show draus. Und das mag ich an so einer Kamera. So eine Kamera hat Macht sozusagen. Also im Positiven wie im Negativen logischerweise. Aber das ist eben etwas Besonderes. Das ist so ein Tool, was einfach viel, viel auslösen kann. Zumal ich im Nachhinein natürlich auch noch sagen kann, okay, die Moderation war kacke, dann schmeißen wir die raus.
Weißt du, was ich mich gerade frage? Wir sprechen ja hier gerade, während die Kamera ausgeschaltet ist, ne? Auf meinen Wünschen, weil ich das immer so mache, unter anderem auch deswegen, weil ich nur quasi mit dem arbeiten möchte, was auch die Leute später mitbekommen, nämlich den Ton und ich nicht auf Mimik oder so eingehe, was Menschen irritieren könnte. Und was ich mich gerade frage ist, hast du das Gefühl, du würdest anders antworten oder auch andere Antworten geben, wenn die Kamera hier an wäre? Weil dann kommen wir in so eine Performance-Situation plötzlich rein. Jetzt ist sie aus. Hast du das Gefühl, das macht einen Unterschied?
Nö. Okay. Also die Kamera, also jetzt gerade am Monitor hängt die Kamera eh irgendwo in einer Ecke rum, wo ich sie nie sehe, von daher ist das eh egal. Aber im Grunde ist hier kein Unterschied. Also selbst wenn wir jetzt bloß gemeinsam zocken würden und wir wären im Discord, dann wäre der einzige Unterschied, dass ich halt viel mehr im Dialekt reden würde. Ansonsten ist alles relativ gleich.
Moment, welcher Dialekt ist das?
Ja, Magdeburger. Also, okay, ich weiß gar nicht, wie der Dialekt richtig heißt.
Um zu verstehen, was du gesagt hast, aber ich habe es verstanden. Okay, das ist ein Dialekt dort. Ich wusste das nicht.
Ja, das ist ganz, ganz komisch. In Magdeburg spricht man zum Beispiel wieder ganz anders als in der Börde, was eigentlich bloß direkt daneben ist. Das hat irgendwie so ein bisschen, das ist ein bisschen Einfluss aus Berlin, ein bisschen was irgendwo aus Sachsen, was noch so hochschwappt, ein bisschen was aus dem Norden. Da kommt ganz viel komischer Kram zusammen.
Krass. Schaltest du dann, wenn du in der Heimat bist, automatisch um? Sprichst du dann wieder Dialekt?
Ja, schon.
Boah. Krass. Ich find's deswegen krass, weil ich habe gelernt, dass so ein Dialekt auch so eine super Konservierung ist für so ein Gefühl. Das meine ich so, wenn hier Freunde von mir, die jetzt auch in Hamburg mittlerweile leben, und die aus derselben Ecke kommen wie ich, also aus Franken, und ihren Dialekt rausholen, dann merke ich, da ist mehr im Raum als nur der Dialekt, sondern auch die ganzen Gefühle, die man mit dieser Region verbindet. Erlebst du das auch so intensiv? Tauchst du da richtig gerne rein?
Ja, also der Witz ist ohnehin, dadurch, dass ich an verschiedensten Orten irgendwie mal gelebt habe oder Freunde habe, da vermischt sich das ja auch alles irgendwann. Das heißt, ich habe natürlich meinen Heimatdialekt, der auch ziemlich ausdrucksstark ist. Also gerade alles, was so Ostdialekt ist, die sind ziemlich harsch manchmal. Dann habe ich aber zum Beispiel jetzt auch Thüringer Einflüsse, dadurch, dass ich mal in Thüringen gelebt habe. Jetzt bin ich in Oberbayern, dann kriegt man so ein bisschen das Oberbayerische mit und das mixt sich alles so ganz cool durch. Aber was ich immer wieder schön auf Arbeit merke, ist, man kann quasi anhand dessen, wie ich gerade rede und in welcher Dialektebene ich bin, kann man erkennen, wie ich drauf bin und auf welcher Humorebene wir uns gerade begeben.
Ich habe auch gerade nochmal, nicht, dass ich was Falsches sage, das war mir gar nicht klar, ehrlich gesagt, bis zu diesem Gespräch, aber du hast vollkommen recht, du sitzt natürlich jetzt in Oberbayern. Ist das direkt in Fürth?
Nee, ich bin in Ingolstadt, das heißt, das ist noch ein Stückchen weg von Fürth.
Wie ist es, in Ingolstadt zu leben? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne Ingolstadt nur vom Umsteigen beim Zug oder so, aber ich war nie längere Zeit dort als eine Wartezeit.
Es ist gemütlich. nee, Ingolstadt ist eigentlich ganz langweilig. Aber die Ecke, wo ich hier in Ingolstadt wohne, die ist ziemlich schön, weil ich habe hier ganz viel Grün. Ich habe die Donau direkt an der Gegend mit dem Donauradweg, wo ich dann drauf radeln kann. Und ich habe in den letzten Monaten immer mal so ein bisschen Oberbayern erkundet und habe tatsächlich so die Gegend Oberbayern ziemlich lieben gelernt. Auch wenn ich jetzt sage, ich möchte dieses Jahr noch nach Nürnberg hochziehen, weil irgendwann wird das ganze Pendeln doch ziemlich anstrengend.
Ja, das denke ich mir doch. Bist du da dann tatsächlich wegen des Jobs hingezogen?
Ich bin vorher noch beim FC Ingolstadt gewesen. Das heißt, ich bin nicht wegen der PC Games her, sondern weil ich mit den Schanzern zusammengearbeitet habe.
FC Ingolstadt, was ist das jetzt?
Fußballverein, da war ich auch als Content Creator unterwegs.
Ja, du sagst das so, als gäbe es keine anderen Sportarten da draußen. Es hätte alles sein können. Okay, das wusste ich gar nicht.
Ja gut, gerade in Oberbayern kann es wirklich alles sein. Vielleicht war es auch der, keine Ahnung, Finger-Quetsch-Kurs.
Das wäre das nächstliegende gewesen, das ist vollkommen richtig. Kannst du das noch kurz mal, weil das habe ich hier überhaupt nicht in meinen Notizen stehen. Du warst als Content Creator beim ersten FC Ingolstadt?
Genau, das war ein kurzer Zwischenstopp.
Ja.
Wir haben aber relativ schnell einander gemerkt, dass, beziehungsweise ich habe gerade gemerkt, dass es nicht unbedingt das Wahre ist. Vorher war ich in Magdeburg auch beim FC Magdeburg hin und wieder mal unterwegs. Und ja, naiv wie ich war, habe ich mir gedacht, naja, wechselst du den Verein, dann wirst du auch alles andere wechseln. Aber nee, Fußball ist ziemlich anstrengend. Wenn es sportlich nicht läuft, dann schlägt sich das ziemlich schnell auf die eigene Psyche nieder.
Ja.
Und meine Aufgabe war es quasi, Fotos zu machen, Videos zu machen, viel Kontakt zu den Spielern zu pflegen, die Spieler dabei zu unterstützen, wie sie sich online ein bisschen besser darstellen können, all so eine Sachen. Und das war an sich auch ziemlich cool. Wie gesagt, wenn der sportliche Punkt nicht wäre. Ich meine, es läuft mittlerweile besser für die Schanzer, aber es ist immer noch nicht gut.
Faszinierend. Also wieder, ne? Immer der Nase nach, so wie du es vorhin gesagt hast, ne? Von einem ins nächste Mal gesprungen. Wirklich faszinierend. Ich weiß, mit Blick auf die Uhr, ne? Quasi, dass bei dir Auto ist schon vorgefahren, so langsam. Deswegen möchte ich, weil ich dich nicht in einen Zeitdruck versetzen möchte, zu einer letzten, aber dann auch noch mal größeren Frage kommen, die mich auch sehr interessiert, und zwar folgendes. Wir sprechen jetzt 3 Monate nach deinem Amtsantritt, ne? Wenn wir uns jetzt zum Beispiel nur theoretisch jetzt Ende diesen Jahres, also im Dezember meinetwegen 2025 wiederhören würden, was müsste denn in der Zwischenzeit passiert sein, jetzt in deiner neuen Position als Redaktionsleiter, dass du sagst, der Job hat geklappt, hab was richtig gemacht, erfolgreiches Jahr, beruflich, toll. Gibt's da was? So Marker, wo du sagst, wenn das erreicht ist, dann lief was richtig gut?
Hast du gerade was getriggert? Meine Vorstellung, meine Hoffnung und mein Ziel ist es, dass ich rausgehe, mit Menschen ins Gespräch komme, sage, dass ich von der PC Games bin und die Reaktion nicht ist, ach, PC Games, ach, das, ach, euch gibt's noch.
Ach.
Diese Reaktion möchte ich nie wieder haben.
Ach, krass.
Ich möchte eine Reaktion haben, die sagt, krass. PC Games. Mega.
Mir war nicht bewusst, dass das die Reaktion ist auf die Nennung. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist ja krass. Also, begleitet dich das wirklich so viel?
Es ist nicht ganz so schlimm. Es kommt immer drauf an, mit wem man redet und auf welchen Events man ist. Bei der Gamescom ist es ganz oft so, ah, krass, PC Games, ja, okay. Ja, euch habe ich früher immer gelesen. Das ist ein Satz, der oft fällt. Bei den Jüngeren ist es meist, dass es Klick macht, wenn ich die Endzone erwähne. Aber es ist einfach nicht dieses Bewusstsein, dass wir ein Thema sind, dass wir ein Ding sind, dass wir da sind. Und das möchte ich dringend ändern.
Das ist wirklich lustig. Da haben wir nochmal eine Parallele in unserer Biografie. Ich habe damals angefangen, meine Arbeit überhaupt als Journalist rund um Spiele, bei einer Redaktion, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt, und bei einer Seite, die es auch nicht mehr gibt, und zwar Gamona. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Sagt dir das was?
Ja, ja.
So, Gamona, ich bin ja super naiv rein, weil ich ja von wo ganz anders kam, aus der Archäologie, völlig andere Ecke. Und dann landete ich in dieser Redaktion und checkte erst gar nicht, also super nette und kompetente Leute, richtig tolle Freundschaften geschlossen, aber wofür die Seite eigentlich ganz lange stand. Und zwar das, was man damals in Anführungszeichen Tittenklickstrecken genannt hat. Also einfach, also Frauen, doof gesagt, Frauenbilder. Mhm. Ich kann es gar nicht richtig ausdrücken, weil es ist Quatsch. Und ich habe das damals registriert, als ich dann dort gearbeitet habe, aber vor allem auch deswegen, weil wenn ich dann auf irgendwelchen Veranstaltungen war, Gamescom oder was, und gesagt habe, von wo ich bin, von Gamona, kam immer dieser Blick, dieses, ihr seid die, die diese Tittenklickstrecken machen. Dann war auch völlig egal, dass ich die nie gemacht habe, aber die Redaktion hatte diesen Ruf. Und deswegen kann ich noch besser nachvollziehen, als du es vielleicht glaubst, was du da sagst. Also, dass da einem direkt so eine Reaktion entgegenbrennt, wo man denkt, das ist unfair, weil dafür stehe ich ja nicht.
Ja, also kann ich verstehen. Ja, ansonsten, ich sag mal, abgesehen von dieser ganzen Sichtbarkeit, habe ich auch so ein paar andere Ideen, die auch tatsächlich branchenintern Thema sein sollten, müssten, könnten. Ohne da zu tief reinzugehen, ich möchte schauen, dass innerhalb der Videospieljournalistenbranche ein bisschen mehr Zusammenhalt passiert oder ein Miteinander passiert. Das gab es vor zig Jahren und das ist dann irgendwann verschwommen und auf einmal weg gewesen. Da habe ich auch Bock, das Ganze ein bisschen anzugehen, da ein bisschen Schabernack zu treiben. Es passiert auch schon ein bisschen was, aber was genau und ob es am Ende ein großes Ding wird oder ein kleines Ding wird, das sehen wir dann Ende des Jahres vielleicht.
Also du sprichst von Kooperationen.
Kooperation ist so ein großes Wort.
Ja, ja, ja. Was ist das kleinere Wort für Kooperation? Sich kreuzende Wege?
Ja, das ist vielleicht ganz, ganz schön gesagt.
Okay. Spannend. Wir werden gucken, ne? In einem Jahr schauen wir rein und schauen, was passiert ist, was sich verändert hat. Ich bin sehr gespannt, du. Und mir bleibt nicht mehr zu sagen, als dir zu danken für deine Zeit und das Gespräch. Ich gehe klüger raus, als ich reingegangen bin. Und das ist dein Verdienst. Ja. Sehr gut. Du, dann würde ich sagen, ich wink dir zu. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg und starke Nerven für den neuen Job. Und bin wirklich gespannt, was du erzählen wirst in einem Jahr, ob hier vor Mikrofon oder wenn wir uns irgendwo anders mal sehen. Ich bin sehr gespannt.
Ja, danke schön nochmal für die Einladung. Danke für alles, für Lobungen, für die Tasse Kaffee, die du mir angeboten hast.
Das ist gelogen. Ich habe dir keine Tasse Kaffee angeboten.
Ich habe auch keinen Kaffee hier. Sehr gut. Okay. Ich muss jetzt so offen sagen, dass ich gerade einen Energy-Drink getrunken habe.
Oh, wow. Okay, alles klar. Wann ist das denn passiert? Naja, Fragen fürs nächste Gespräch. Das heben wir uns auf. Ich wink dir zu. Tschüss.
Ciao.
So, das war mein Gespräch mit Tobias Meyer. Nochmal vielen Dank an alle Beteiligten für die Zeit, also sowohl an ihn als auch an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr von Okay Cool wollt, kann ich euch nur darauf hinweisen, mal in der Folgenbeschreibung nachzusehen. Denn da gibt es einen Link, der euch zur Steady-Seite führt. Und dort könnt ihr ein Abo abschließen, um dann noch weitere Podcasts freizuschalten, die am Dienstag und Freitag für alle der mittlerweile über 1000 Steady-Supporter erscheinen. Das sind Formate, die drehen sich in der Tiefe um Spiele und Spielkultur. Es geht um Diskussionen. Es geht um Wertschätzung, es geht um Reviews, es geht um Rechercheformate, es geht um alles Mögliche, was euer Herz begehrt. Schaut es euch einfach mal an. Ich würde mich sehr freuen und das Team, mit dem ich das gemeinsam mittlerweile produziere und gestalte, ebenso. So, und nun wunderschönen Sonntag, schönen Wochenstart, schönen Wochenausklang. Wir hören uns bald wieder.